Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Alexander Böker und Jan Stranghöner.
Jan?
Alexander.
Sag mal, wann warst du denn das letzte Mal auf einem längeren Trip?
Gar nicht mal so lange her. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden es vielleicht mitbekommen haben, dass wir Nerds in Silicon Valley fliegen durften, nach San Francisco und in die Bay Area, um Meta zu besuchen. Das war tatsächlich jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit mein letzter längerer Trip. Und das war das erste Mal nach Corona, so dass man so das Gefühl hat, okay, jetzt ist sowieso alles, also jetzt ist wirklich vorbei. So, weißt du, anderer Kontinent, viel Teich dazwischen, erste Mal weg von Frau und Kind und so seit längerer Zeit. Das war krass. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und es war aufregend. Und da sind wir jetzt ja schon praktisch drin im Thema.
Genau. Da, es war nicht nur aufregend, es war erkenntnisreich. Und das wollen wir heute einmal mit euch da draußen an den zugeschalteten Geräten, wie Manni Breukmann früher gesagt hat.
Genau.
Denn da gibt es auf jeden Fall einiges, was ihr mitnehmen könnt, was euch hilft in eurem Marketing oder auch im Verständnis der Plattform gegenüber, zu gucken, was da so geht und was da so passiert.
So sieht's aus. Für die, die es nicht gemerkt haben, ja, ihr hört Podcast, ja, ihr hört den Nerd-Podcast. Wir sagen willkommen heute zu einem Reisebericht. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir so einen Reisebericht machen.
Nein, es ist nicht das erste Mal.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir einen Reisebericht machen.
Wir waren in der Vergangenheit viel bei LinkedIn, aber bei Meta.
Ach, stimmt.
Wir werden ja regelmäßig eingeladen von Plattformen, wo wir mit Partnern, wir waren auf dem TikTok Agency Event in Berlin dieses Jahr, wir waren bei LinkedIn in Dublin, aber eine Reise in ein anderes Land, auf einen anderen Kontinent, in der Form, das war tatsächlich ein Novum.
Das ist wahr. So, es ist nicht lange her und es gab viele Erkenntnisse. Also wir machen nochmal kurz so Setting the Scene. Yes. Jan fliegt aus dem schönen Köln.
Zum Glück ist er geflogen.
Ja, beziehungsweise nicht aus dem schönen Köln, sondern aus dem schönen Frankfurt dann. Nach San Francisco mit einigen anderen independent, das heißt inhabergeführten, unabhängigen Agenturen. Genau. Und es gibt, das muss man auch sagen, ne, bei Terminen, die von Plattformen sind, es gibt solche und solche. Es gibt welche, wo man sagt, ja gut, da waren wir auch. Und es gibt welche, die sind eigentlich ganz spannend. Und das hier ist einer, wo man sagen kann, also auch jetzt, das sieht jetzt nicht jeder, weil nicht jeder das hier im Video sieht, an deinen glänzenden Augen, das hier war ein spannender Termin.
Ja, also generell muss man immer sagen, mit welcher Erwartungshaltung fährt man dahin? Ich würde es tatsächlich ein bisschen positiver ausdrücken. Eigentlich ist jeder Austausch mit der Plattform, wenn man weiß, wie man diese Austauschplattform oder diese Austauschevents der Plattform zu nehmen hat, können ein Gewinn sein. Der von Meta war jetzt extrem gut für uns aus drei Perspektiven. Die Reise war inhaltlich auf unseren Need abgestimmt. Also es waren nicht auch andere Advertiser da, sondern es war ganz klar, was ist der Scope von Agenturen, in welcher Form habt ihr gerade Herausforderungen im Markt, die wir auch durch Insights beantworten können. Wir haben einmal das Event vor Ort gehabt, was wir zusätzlich besuchen durften, das Meta Performance Marketing Summit, das auch nochmal an der Stelle extrem aufschlussreich war. Natürlich erlebt man da jetzt auch nicht irgendwie den komplett unvorhergesehenen Kram, und es ist auch irgendwie schön, wenn man auf ein Event fährt und merkt, dass das Vorgehen, was man selber so tagtäglich predigt und umsetzt, dass das so der Marktstandard ist und auch das ist, was andere machen. Und das dritte war halt das Thema AI, und da muss man ehrlicherweise sagen, sind die Entwicklungen ja aktuell so dynamisch, dass es halt auch sehr spannend ist, sich mit dem Team, was sich bei Meta rund um AI beschäftigt, einfach mal auch sprechen zu können und in den Austausch zu gehen, weil das ist ein Ding, was ich gelernt habe während dieser Reise oder insbesondere zum Thema AI. Mir war nicht bewusst, wie renommiert das Team bei Meta ist, auch im Bereich der Forschung, wie lange sich die Teams bei Meta schon mit dem Thema auseinandersetzen und wie viel Kohle in das Thema fließt, weil es war klar und es ist dann auch klar geworden, auch in den letzten Earning Calls, also Quartalsberichten, dass ja, dass die Top-Priorität der Company ist. Und das hat man halt in dieser Reise an jeder Stelle gespürt. Und deswegen war es extrem wertvoll, auch mit den Produktteams zu sprechen.
Ja, das muss man ja auch noch einmal, man muss, glaube ich, noch einmal kurz erklären. Letztlich ist Meta organisiert wie andere Plattform-Software-Anbieter auch. Ne? Und für uns sind in vielen Fällen ja eigentlich Menschen aus dem Service und Sales zuständig. Das heißt, ne, die sich damit beschäftigen, hey, wie ist die Anwendung der Plattform in dem Kontext, in dem wir uns bewegen? Ja. Das Herz der Firma würde, aber wahrscheinlich würden die Verantwortlichen der Firma auch sagen, liegt im Produkt. Ja. Und das Produkt ist halt schon in der Vergangenheit, das ist ja nicht so, als wäre das Thema künstliche Intelligenz ein komplett neues Thema für Meta. Ja. Aber was man halt sieht, ist, ne, auch aus den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, ist eigentlich so, das ist ein bisschen Blick in die Zukunft, wie die Priorisierung sagt, wohin die Plattform laufen wird. Ja. Nicht mal das, was jetzt gerade aktuell alles spürbar ist, sondern was in einer nicht fernen Zukunft irgendwie erlebbar sein wird und wie sich das Spiel dann auch so stark ändern wird. Ne?
Ja, das Spiel stark ändern ist ein schöner Ball, den ich an der Stelle aufnehme, weil natürlich, also mir ist auch bewusst, dass das Unternehmen auch immer wieder dafür bekannt ist, seinen Scope zu ändern und zu wechseln. Ne? Also Meta hat auch irgendwie mal Krypto gemacht oder wollte Krypto machen. Ja. Meta hat aber auch das Thema Metaverse extrem gepusht, über das halt jetzt aktuell keiner mehr spricht. Aber im Hintergrund ist dieses ganze Thema Metaverse jetzt für Meta ein Riesenasset und Gewinn, denn sie haben die Infrastruktur in der Computing Power. Und das war ganz spannend zu sehen auf dieser ganzen Reise. Es gibt halt drei Schwerpunkte. Dinge, die können automatisiert werden, Dinge, die können nicht automatisiert werden. Ja, ein schöner Spruch in Bezug auf Creative war die Aussage, okay, Creative will be automated, also die Schaffung von Werbemitteln wird automatisiert. Creativity will never be. Ja, also dieses Thema, so Kreativität, also das konzeptionelle Herleiten von Botschaften, die Art, wie wir Technologie einsetzen, um Menschen zu Entscheidungen zu bringen, dieser ganze Kreationsprozess, der kann nicht automatisiert werden oder wird nicht automatisiert. Das war zum Beispiel ganz, ganz spannend zu sehen, einfach woran gearbeitet wird, wie die drauf gucken und dass einfach dieses ganze Thema GPU-Power, Computing-Power, also dieses ganze Technische durch die Plattform auch in der Form von wir verstehen uns als Ökosystemanbieter gesehen wird. Und aber auch ganz bewusst ist, okay, was bedeutet das denn für die Leute, die auf der Plattform arbeiten und an welchen Stellen sehen wir halt auch im Produkt Veränderungen, die euch unmittelbar helfen. Da kann ich gleich ein paar eingehen. Zeigen ist schwierig im Podcast. Deswegen wart ihr hoffentlich auch in meinem Webinar zu dem Thema. Falls nicht, verlinken wir euch das nochmal in den Shownotes. Da seht ihr ein paar Bildschirme oder Screenshots und Bildschirmaufnahmen zum Thema Meta AI. Aber dass einfach die Infrastruktur bei Meta so vorhanden ist, in den Produkten auch dieses ganze Thema AI sehr schnell zu integrieren. Das ist ja auch nochmal dieses Thema, sie haben halt das Ökosystem, sie haben ein eigenes Llama, ein Large Language Model, das Llama 3, was Open Source ist, was bei Open Source ja immer so dieses Thema ist, Alexander, das kennen wir ja auch noch, ne? Open Source Entwicklung war immer so bis zu einem bestimmten Punkt das, was relativ schnell dann auch von den Entwicklern und zum Marktstandard geworden wurde, weil man kann selber dran arbeiten, es ist kein Closed Shop, ich kann irgendwie selber modifizieren, das heißt, ich komme schnell auch in andere Systeme rein. Das System als solches wird weiterentwickelt. Und ja, dieses ganze Thema Generative AI wird halt nicht als eigene App verstanden, sondern als Art Assistent, der in unsere Apps kommt. Und das ist halt, also ne, diese Family of Apps mit WhatsApp, ja. Messenger, Facebook und Instagram, die werden halt einfach um diese Komponenten und Möglichkeiten erweitert. Und es gibt jetzt einen neuen Dienst oder eine Technologie, die in den Markt muss, wie jetzt ein ChatGPT, wo ich nochmal ein Large Language Model habe und da irgendwie eine Benutzeroberfläche drauf baue und die Leute damit lernen müssen, damit zu arbeiten, sondern Meta hat halt die Vision und wir haben halt eigene Produktdemos schon gesehen, wo wir alle in unserer täglichen Nutzung innerhalb von WhatsApp einfach einen Chatbot haben, mit dem wir schreiben. Wir können Bilder generieren, also dieses Thema Text-to-Text, Text-to-Image, wird halt in allen Feldern vorhanden sein, in denen Dialog passiert. In Direktnachrichten, in Kommentaren. Ich habe Bilder oder Beispiele gesehen, da wurden Produkte gezeigt und unten drunter konnte man dann halt auf das Produkt klicken. Wie kann ich das denn kombinieren? Wo kommt das her? Es hat jemand irgendwie Gitarre gespielt und dann hat die KI beantwortet, was das für ein Song ist. Also es wird extrem stark auf dieses interaktive Element geachtet, dass es halt aber auch eben in allen Plattformen so einfach zu integrieren ist und für viele Use Cases. Und das wird ganz, 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 ganz vielen Leuten helfen. Einfach auch diese Orchestrierung der ganzen Themen, die Orientierung. Sie haben auch das Thema Search angesprochen, ne? Also wie einfach es wird, Metaprodukte zu durchsuchen, einfach weil sie jetzt KI-gestützt sind. Das erspart halt unfassbar viel Zeit. Halt, stopp, jetzt reden wir kurz über das Ads Camp. Unsere Veranstaltung findet wieder statt am 16.09. in Köln. Das beste Event im Dachraum, wenn es um das Thema Paid Social Media geht. Du stehst vor der Herausforderung, effiziente Kampagnen auf Meta, TikTok, Pinterest oder LinkedIn auszusteuern. Du willst absolutes Expertenwissen einsammeln, keine verkauften Vorträge, no bullshit policy, ein Tag maximalen Wert für deine Kampagnen direkt umzusetzen und ja, ganz viele Gleichgesinnte treffen und kennenlernen. All das passiert auf dem AdsCamp am 16.09. in Köln. AdsCamp.de gibt es noch ein paar Tickets und wir freuen uns sehr, wenn ihr am Start seid.
Wir sind, also zum einen glaube ich, das ist ja der Ansatz, der jetzt auch von den anderen großen Software-Plattform-Anbietern auch verfolgt wird. Ja. Natürlich, dass das Thema AI ist so gestartet im Licht der Öffentlichkeit über das Interface, eigentlich gar nicht über die Technologie, sondern über das Interface und dann ist ja auch super geil, über einen spielerischen Ansatz. Ja. So, und jetzt sowohl bei Microsoft wie bei eigentlich allen, die ähnliche Lösungen aufsetzen, geht es ja darum, wie schaffst du sozusagen diesen integrativen Charakter in deine Plattform, damit das dann wirkt. Und die natürlich die Marktmacht allein und die Nutzungsintensität, auf die Meta zurückgreifen kann mit den Produkten, bringt Meta natürlich direkt in eine Form von Pole Position oder zumindest in die erste Reihe. Genau. Obwohl wahrgenommen ja nicht, ist nicht der erste Starter ist, aber das ist einfach auch so viel passiert natürlich seit Jahren hinter den Kulissen, genau wie bei Google ist eigentlich dasselbe Thema, ne? Bei Google schreibt bei den Messen dran, hier AI-driven since 2000 oder sonst was da.
Ja. Wurde ehrlicherweise auch ein bisschen belächelt, ne? Also Meta hat gesagt, so, da steht überall AI drauf. Da spricht halt keiner von einem Algorithmus, ne? Also wir sprechen ja immer so, warum der Algorithmus, der Werbealgorithmus, der Content-Algorithmus und so. Sie sagen das Ranking, also das Ranking der Inhalte, das Ranking der Ads, das Ausspielen von bestimmten Dingen war halt schon immer über maschinelles Lernen gestürzt.
Ja.
Die Frage ist ja einfach nur, wie groß ist die Power, die wir im Hintergrund haben, um Modelle zu trainieren? Und das ist halt, das ist so die Kern-Message eigentlich an uns gewesen, auch von den Produktteams. Dadurch, dass es integriert wird und dadurch, dass die Power vorhanden ist, werden diese Modelle halt viel, viel schneller trainiert als bei allen anderen.
Ja.
Und leider halt erstmal im englischsprachigen Raum, weil seit September ist halt Meta AI in den USA und auch in den Apps integriert. Aber ihr habt vielleicht eine Push-Notification oder eine kleine Benachrichtigung, wo ich in Instagram oder Facebook habe, die euch darauf hinweist, dass bald Meta AI ausgerollt wird. Es gab keine Ankündigung, wann das passiert, vom Zeitpunkt her. Aber das betrifft erstmal alle Nutzer und Nutzerinnen aller Produkte dann in Europa oder auch im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, so durch die Zeilen hat man gehört, dass es noch ein bisschen depriorisiert ist, jetzt ein deutsches Large Language Model zu trainieren oder dieses Thema Sprache dann noch mit reinzubekommen. Das ist aber also an der Stelle kein Problem. Und insbesondere bei dialogbasierten Anwendungen, ich gucke mal Richtung WhatsApp, WhatsApp Business, Workflows, wie kommunizieren meine Kunden mit mir, wird das Thema sehr viel Granularität aus dem jetzt aktuellen Setup noch rausholen, weil jetzt muss ich Workflows bauen. Ne, wenn ich im Bereich Business Messaging unterwegs bin, muss ich mir überlegen, Person antwortet, was kommt dann zurück? Das heißt, ne, wir haben auf der Workation mal mit dem Chatbot von Starlink gechattet, der irgendwie den Support macht. Dann sagst du, ja, das Ding funktioniert nicht, Fehlerbehebung, und es kommt halt über den Chatbot irgendwie eine Liste von Links und du musst dir halt trotzdem selber helfen. Also es ist überhaupt noch nicht smart. Und an der Stelle, glaube ich, macht halt diese Entwicklung einen riesen Sprung auch, wie Unternehmen dann mit WhatsApp arbeiten und mit ihren Kunden kommunizieren, weil ich halt eine unfassbare AI im Hintergrund habe und aktuell kostet mich diese Nutzung nichts.
Und ich würde gerne einmal, warum lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen? Man kann das machen wie du oder meinetwegen ich, weil wir uns dann auch für das Thema ein bisschen begeistern. Ja. Und warum jetzt? Aber es ist eben so, zum einen, die Begrenzungen, die man jetzt wahrnimmt, sind mehr die, dass Leute sich die Anwendungsmöglichkeit noch nicht so richtig vorstellen können.
Ja.
aber die Technologie kommt und es werden Menschen da sein und Unternehmen da sein, die sie schnell nutzen. Und das bedeutet, schnell nutzen bedeutet in vielerlei Hinsicht einen Wettbewerbsvorteil. Absolut. Das heißt, dass man sich besser auf Nutzer einstellen kann, dass man andere Services anbieten kann und auch, dass man das Ganze, das muss man auch klar sagen, zu einem günstigeren Preis tun kann als andere. Und das ist einfach ein klares Business-Topic. Deswegen sagen wir immer hier, es reicht nicht, sich damit zu beschäftigen, wenn alle schon bei diesem Spiel dabei sind. Ne? Das heißt dann nämlich, dass einige schon völlig zu Recht auch früh gestartet sind. Und wir haben jetzt hier, wie wir es auch gesagt haben, als das Thema ChatGPT hochkam, eigentlich ist es ein krass demokratischer Ansatz gerade. Also es gibt keine Zugangsbeschränkungen. Ja. Jeder hat die Möglichkeit. Es ist kein Kostenthema.
Ja.
Wer sich nicht darum bemüht oder wer sich nicht damit beschäftigt, der gibt seine eigene Zukunft gerade freiwillig auf, nicht gezwungen.
Ja, voll. Also das, was ich halt auch so spannend finde, halt also an der Integration in die Produkte erstmal den Kundinnen und Kunden gegenüber, ja, aber natürlich dann auch den Advertiser. Ne? Und das ist ja dann nicht nur das Versprechen auf, gib uns deine Daten und wir finden deine Kunden. Ne? Also es war schon sehr offensichtlich, dann zu sagen, alles klar, die Demokratisierung an der Stelle, da gehe ich mit, aber die Unternehmen, die halt den Datenrückfluss Richtung Plattform gut organisieren, haben auf jeden Fall einen Vorteil. Es ist halt nicht nur basierend auf den Daten, die Meta hat, sondern halt auch auf meinen Kunden- und CRM-Daten. Also das ist ein Main-Topic auf jeden Fall, ja, auch im Bereich Measurement. Wie kriege ich Schnittstellen so integriert, dass Meta auch diese Daten interpretieren und modellieren und verstehen kann? Das ist so das eine Thema. Und das andere Thema ist halt auf Creative-Ebene. Wir haben jetzt schon die Enhanced AI-Tools, ne, mit irgendwie Text-Spinning, also nennt man nicht so, aber ist ja nichts anderes als ein Text-Spinning. Das Thema Autocroppen von Bildern von 1:1 auf 9:16, das Thema irgendwie, was packe ich aufs Bild zusätzlich. Aber das Krasse bei den Produktteams war erstmal auch an der Stelle, du kommst da ja hin und denkst, du kriegst irgendwie einen Vortrag.
Mhm.
Wir haben keinen Vortrag bekommen. Wir wurden von denen gelöchert mit Fragen.
Mhm.
Du hast gemerkt, so, das sind Produktmenschen, die wollen wissen, wie nutzt ihr die Produkte, was sind eure Herausforderungen, was können wir besser machen, glaubt ihr, folgendes Feature würde euer Leben verändern oder verbessern und so. Und das war halt unfassbar spannend zu sehen. Und ein Feature, was wir halt gesehen haben innerhalb der Meta AI, aber das ist halt nichts, was man jetzt groß irgendwie weiterdenken muss, um es auf Ad-Level zu integrieren, ist halt, du promptest ein Bild, aber das Bild verändert sich in der Anpassung des Prompts. Das heißt, du schreibst nicht einen Befehl und bekommst dann ein Bild, sondern du promptest etwas und du entwickelst den Prompt und das Ergebnis wird in Echtzeit iteriert. Und jetzt kann man das mal einfach weiterspinnen, wenn man sagt, okay, das rolle ich für Werbemittel aus und das funktioniert für Farben, das funktioniert für Gegenstände, das funktioniert für Personen. Ich habe halt nur noch eine Art von Prompting, aber packe dann noch, wen möchte ich eigentlich erreichen und wer sind meine Kunden dazu?
Mhm.
Und ich habe ein 100% zu individualisierendes Werbemittel. Also es gibt nicht mehr das eine statische Werbemittel, was die Leute ausgespielt bekommen, sondern ich habe halt per se, per Default, da kann man immer noch sagen, die sind da noch nicht so weit, das ist noch nicht so gut. Aber wir sprechen hier halt über Zeiträume, in denen Entwicklungen passieren von Monaten. Und das war für mich aus werbetreibenden Sicht nochmal so krass, wie dieses Creative will be automated interpretiert wird. Weil es ist nicht dieses, ich habe ein Template und dann stopfe ich das zusammen, sondern ich habe halt eine Generative AI dahinter, die halt einfach diese Bilder in Echtzeit für dich modellieren kann.
Und das wir müssen glaube ich immer sagen, was bedeutet, also ich würde noch einen Schritt sogar weitergehen. Prompting bedeutet ja nur, dass ich Parameter mitgebe. Und dann, du sagst es ja, in Echtzeit wird es eigentlich gerendert oder weiterentwickelt auf Basis zusätzlicher Informationen, zusätzlicher Parameter. So, die Parameter hast du jetzt angegeben.
Ja.
Aber stell dir vor, ein so mächtiges System, das so viele Signale bekommt, was Präferenzen angeht, was Themen angeht, was so viel über dich weiß,
ja,
wie gut wird das Prompt sein, dass die Maschine schreibt für dich, um dich von etwas zu überzeugen.
Ja.
Da kannst du irgendwie, da denken wir ja viel zu eindimensional, wenn wir versuchen, hey, die meisten unserer Nutzer finden eigentlich, irgendwie stehen auf diesem dunkelblauen Hintergrund, jetzt wirklich ganz blöd gesagt, und Autos.
Also ich glaube, das ist immer noch so ein Thema, wie viel Trust hat man dann halt in diese ganzen Maschinen. Was ganz spannend war auf der Reise und auch mal nochmal so ein bisschen Einblick zu geben, wie das Ganze strukturiert war. Wir hatten einen Tag den Austausch mit den amerikanischen Agenturverantwortlichen, auch in die Agenturen. Dann waren wir in Menlo Park im Mothership, auch krass zu sehen, ne, irgendwie Bürogebäude, Infrastruktur für 40.000 Mitarbeitenden, die auch alle da sind, ne, auch so, also das ja, ist ja irgendwie, die sind remote zu Hause, sondern die sind halt da. Und am nächsten Tag war dann halt der Schwerpunkt Generative AI. Da aber eben auch nochmal diesen Einblick zu bekommen, wie funktioniert denn der amerikanische Agenturmarkt und wer gewinnt gerade die Pitches oder kommt bei den Kunden rein. Und da war so ein Beispiel, eine Indie-Agentur ist jetzt irgendwie auf Nike, ne, also keine der Big Six, keine Netzwerkagenturen, was haben die gemacht? Die haben sich halt einfach die ganzen Datensätze von Nike geben lassen und haben halt auf Basis dieser Datensätze angefangen zu prompten und die sind dann letztlich reingekommen bei dem Kunden, nicht weil sie irgendwie drei Kreativkonzepte gepitcht haben, von denen der Kunde dann eins gut fand, sondern die haben halt gezeigt, wie ist unser Way of Work, was unterscheidet uns von anderen und das, was sie halt unterschieden hat, ist halt, wir arbeiten halt mit einem zukunftsorientierten Modell in im Bereich KI, oder teilweise gibt es auch Agenturen, die eigene Lamas entwickeln und Co. Ja. Das ist natürlich dann sehr technologisch geprägt, aber ja, es ist halt nicht mehr ausschlaggebend, wer hat die beste Kreation, sondern wer arbeitet am effizientesten auf welchem Toolstack. Und das ist natürlich was, wo wir in Europa und in Deutschland noch sehr, sehr weit von weg sind.
Ja.
Und dann auch sagen, okay, hier diskutieren wir halt noch über Targeting-Einstellungen mit dem Kunden. In den USA spricht keiner mehr über Interest, Lookalike, Custom. Ne? Das ist alles Advantage. Okay, das funktioniert. Es wurde auch angekündigt, Targeting-Optionen sind halt höchstens noch eine Empfehlung. Lasst es bleiben, guckt, dass die Sachen, die ihr dem System zur Verfügung stellt, bestimmte Segmente, Zielgruppen in unterschiedlichen Stadien der Kaufentscheidung ansprechen. Und wenn ihr das geregelt habt, dann finden wir schon die richtigen Leute für euch, weil am Ende ist uns egal, ob ihr die Leute erreicht, die sollen halt bei euch einen Impact auslösen. Und das ist auch so dieses, ne, Paradigmenwechsel im Media Buying. Es geht nicht mehr um Platzierung, Audiences oder Creatives, sondern es geht halt um Outcome. Das heißt, Geschäftsmodelle verstehen, gucken, wie kriege ich halt Wert beim Kunden generiert. Und das ist halt die Mission, die uns Meta mitgegeben hat. Und das fand ich halt unfassbar motivierend nochmal. Ne? Also es ist jetzt, war jetzt für mich nichts Neues, aber nochmal so diesen klaren Fokus darauf zu sehen, ich bin schon sehr angezündet zurückgekommen, kann man sagen.
Du hast gerade noch was gesagt, das hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema Advertising zu tun. Das finde ich trotzdem nochmal für alle, die irgendwie selbst in Unternehmen arbeiten, wichtig. Du warst da und mit den Kollegen und Kolleginnen als Kunde.
Ja.
Du bist ja Kunde, du bist Anwender.
Ja.
Und was passiert? Du wirst die ganze Zeit gefragt.
Ja.
Und das ist für mich, das ist der Schlüssel.
Ja.
Sei es, dass ob im Vertrieb bist oder in der Produktentwicklung, ja, dass du einmal anerkennst, dass du selbst befangen bist, wenn du Produkt machst. Also die sind ja nicht selbst Anwender, können sie nicht sein. Die können den Kontext gar nicht erleben. Und der beste Zugang, um das zu steuern, ist aber eben mit Leuten zu sprechen, die wirklich genau für die es gemacht ist.
Ja.
Und diese Fokussierung dann auch bei so einer Veranstaltung, die von fast allen Unternehmen als eine Werbeveranstaltung mit Produktpräsentation verwendet werden würde,
ja,
dafür zu nutzen, zu sagen, hier, ein Kunde kommt durch die Tür, lasst uns verstehen, wo sein Need ist, ob er das so denkt, wie wir das uns vorstellen oder eben nicht. Das ist eben, das hat nichts mit Meta zu tun, sondern das ist so ein Learning, finde ich, wo jeder einmal sich als Mensch im Produkt, im Vertrieb, im Customer Success und so weiter fragen muss, würden wir das auch so machen?
Ja, also dieses Thema kundenzentriert ist ja irgendwie DNA der Company auch und das hat man schon gemerkt. Letztlich, was ich spannend fand, neben dieser ganzen Technologie und den Insights in den Produkten und wie sich dann auch die Ebene verändern wird, auf der wir arbeiten, ist halt einfach nochmal zu sehen, was treibt die Produktentwicklung, wie wird entwickelt. Wir haben einen sehr umfassenden Einblick so in die Produktroadmap der nächsten 6 Monate bekommen, die fix ist. Was danach ist, weiß keiner. Das war auch nochmal so spannend. Ne? Also die wissen jetzt irgendwie, was passiert die nächsten 6 Monate. Und wir sind ja auch häufig dann auch in der Position, dass wir als Businesspartner von Meta ja auch von Kunden oder von potenziellen Neukunden gefragt werden, ja, könnt ihr nicht Folgendes mal an Meta geben, dass das und das und das und das möglich ist. Ne? Die haben einen sehr klaren Scope auf, wie entwickelt sich unsere Plattform in den nächsten 6 Monaten, was brauchen wir? Und klar, jetzt waren wir halt da und das Thema Weihnachten, Black Friday, was sind die Tools? Ne? Das ist alles bei denen gerade State of Mind. Das muss jetzt alles fertig werden. Also Creative AI Features werden wir halt noch und nöcher sehen in den nächsten Wochen mit ganz vielen Tests, wo halt einfach dieses Thema, okay, gib mir einen Standard und ich entwickle den weiter. Oder auch ein ganz spannendes Thema ist, glaubt ihr, dass ein Feature im Werbekonto euch helfen würde, wo ihr ein Brandbook hochladet. Also es war im Prinzip so die Idee aus dem Produktteam, ladet halt eure Farben, eure Schriften, eure Logos, eure beispielhaften Werbetexte hoch und dann trainieren wir halt einfach darauf schon das, was als Ergebnis rauskommt. Da sehen wir teilweise ja jetzt schon so Dinge im Ad-Account, die das möglich machen. Aber da, wo jetzt gerade die Schwachstellen sind, die wissen ganz gut, wo sie ansetzen müssen und was halt für sie den größten Hebel auch im gesamten Markt hat. Das ist natürlich dann bei so einer Reise, das kennst du auch, ne? Du warst früher auch auf der F8, auf der Entwicklerkonferenz, dann eher aus einer technischen Perspektive. Es wird halt immer aus einem US-amerikanischen Heimatmarkt Global Market geguckt. Und das dann für Deutschland nochmal oder für Europa runterzubrechen und auch zu verstehen, was bedeutet das für uns und vor allem, wann kommt das, zu akzeptieren, dass wir da nicht die Prio spielen. Das ist schon, muss man auch erstmal wieder lernen. So.
Das finde ich, das muss man bei allen Plattformen, die so ausgerichtet sind, und das sind alle großen Plattformen, sehen, wir sind nicht der Kernmarkt, wir sind kein irrelevanter Markt, aber die Ausrichtung der Produkte und auch der Impact, den die Produkte haben, wird gemessen an dem, was es in einem amerikanischen oder im amerikanischen Markt eigentlich bewirkt, üblicherweise. Ja. Weil alle anderen Märkte sind zersplittert.
Ja,
und das ist auch natürlich bei Themen, wenn man jetzt guckt, wie groß ist der Impact, du hast das gerade gesagt, Advantage-Produkte, US-Markt, das ist am Ende, all diese Produkte setzen darauf, dass du viele Daten zur Verfügung stellst.
Ja.
Und natürlich ist der Impact größer, wenn du halt einen Markt mit 280 Millionen oder 300 Millionen bedienst, als wenn du sagst, 80 Millionen oder um jetzt einfach nochmal Beispiele hier aus der Praxis in Deutschland zu bringen oder Regionalanbieter. Und dann reduzierst du am Ende die Menge der Daten so, dass das eben nicht mehr stimmt.
Ja, dass du auch keine Signifikanz mehr reinbekommst.
Ja, und dann stößt die Plattform dann halt auch bewusst an Grenzen, weil das gar nicht die Zielstellung ist.
Ja, aber also wir sind ja jetzt schon teilweise sehr tief eingestiegen und wenn ihr uns zuhört, dann merkt ihr auch gerade, glaube ich, an dem Thema so, was uns umtreibt. Und ja, der Hintergrund dieser Reise war ja auch nochmal so ein bisschen Austausch zu schaffen zwischen den deutschsprachigen Agenturen und ich glaube so in dem Kontext auch da der Austausch, was sind unsere Herausforderungen mit der Plattform, ist insbesondere die Plattform sehr, sehr daran interessiert, diese Plattform halt einfach auch zu nutzen, um halt zu verstehen, okay, was brauchen die denn eigentlich so im tagtäglichen Umgang mit ihren Kunden in der Entwicklung der Tools. Und das hat man halt insbesondere, und das war halt eine sehr wertvolle Session für Agenturmenschen in diesem Markt oder im Austausch mit den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen gesehen. Wenn man sich einfach anguckt, wie der amerikanische Markt arbeitet und strukturiert ist, ne, wo du dann nicht das Thema Sprache hast und so, und wie die aufgestellt sind, wie sich Rollenprofile in Agenturen verändern, wie sich Leistungsparameter verändern, wie sich Abrechnungsmodelle verändern, wie die Rolle von Agenturen auch, ne, also in den USA ist gerade komplett wieder Rolle rückwärts. Wir sprechen in einem deutschsprachigen Markt häufig mit der Herausforderung, Kunde will inhousen. Amerikaner sind schon wieder komplett weg von Inhousing ist viel zu komplex, ist fehleranfällig, wer macht die Leute fit, die bleiben auf dem gleichen Standard. Ich habe auf einmal die ganzen Themen, ich muss mich um Mitarbeitenden kümmern, ne? Agentur kann ich viel schneller irgendwie steuern. Das ist halt auch spannend zu sehen, ne? Wo wir halt auch einfach komplett nochmal an einem anderen Punkt stehen als der Markt, wo dann auch die Art, wie Plattformen mit den Agenturen arbeiten, sich nochmal ganz anders aufstellen.
Du hast, guter Punkt, du hast dann natürlich eben genau diesen, auch so ein bisschen Mentalitätsunterschied, dass wir hier häufig eine Kostenperspektive auf das Thema haben und dort eher das Thema eine Wachstumsperspektive, wie wachsen wir und was ist die schnellste Möglichkeit für uns zu wachsen, auch nachhaltig. Und da bieten natürlich externe Partner, und ja, wir sind selbst auch betroffen, aber natürlich eine andere, eine laufend aktualisierte Expertise. Du kannst irgendwie plötzlich das Staffing ganz anders gestalten, du kannst mehr Leute ansetzen. Was ich auch interessant fand, ist der Case, den du eben erzählt hast, und ist ja auch kein Einzelfall, dass eben es auch eine Entwicklung gibt von so generalistischen Agenturen hinzu, also auch Big Six für große Brands, die im FMCG oder also große Spender, die sagen, okay, wir ändern unsere Prioritäten. Wir haben vorher einen gehabt, dem haben wir das Geld in die Hand gedrückt und der hat dann nach bestem Wissen und Gewissen, formuliere es jetzt einmal so, wirklich freundlich.
Nach bestem Kickback und Gewissen, ja.
ja, so freundlich bin ich, nach bestem Wissen, wo der Kickback liegt und Gewissen verteilt, ja, meine Werbegelder, und hat natürlich dann auch gesagt, wie der Impact war und so weiter. Und jetzt die Trend, ich weiß nicht, ob wir vom Trend sprechen, aber schon eine Bewegung, ja, dahin zu sagen, Experten, die verstehen, wie ich für mein Unternehmen auf Kanal XY mit meinem Geschäftsmodell den höchsten Impact erreichen kann.
Ja, ja, definitiv. Also das Profil und die Aufgabenstellung ändert sich.
Ja,
ja, definitiv. Das war dann auch nochmal spannend, also auch einfach so ein, ne, dann auf dem Performance Marketing Summit, da waren super Talks dabei von Plattformsicht. Natürlich haben die so ihr Narrativ. Für mich war, oder für uns jetzt generell, ist erstmal cool zu sehen, wir laufen nicht einem Trend hinterher, sondern wir haben die Dinge antizipiert und verstanden und sind da ein Stück weit in der Umsetzung der Best Practices, so wie die Plattform es auch bei anderen Kunden belegbar irgendwie vorgeschlagen hat. Und da waren dann halt Werbetreibenden wie Disney, Hulu, Sephora und so, die halt einfach auf einem ganz anderen Grad von Skalierung auch arbeiten, ja, wo wir jetzt aber auch sagen, ja, würde ich uns jetzt auch zutrauen, das so umzusetzen. Das Spannende war für mich dann letztlich zu sehen, okay, wie krass ist der Fokus auf Measurement, ne? Also nochmal zu sagen, okay, du hast ja diese Wachstumsperspektive, du bist nicht so cost-driven, klar wird auch über Krise und Herausforderungen gesprochen und so, aber du hast schon eine andere Dynamik drin, aber immer unter der Prämisse, alles, was wir tun, ist belegbar. Also jeder Talk am Ende hatte die Komponente, dass man halt das Measurement Framework dahinter gezeigt bekommen hat und wie man es selber umsetzt. Natürlich wurde es danach auch noch mit Ad-Credits gefundet und jeder, der da war, der gesagt hat, ich setze einen Test um, wird irgendwie incentiviert und so. Aber wie stark Meta halt auch einfach sagt, es ist mir scheißegal, wie die Zahlen in der Plattform aussehen, weil ich glaube, die sind gut, aber viel wichtiger ist es, dass es in deinem Shop gut aussieht. Und ich habe die Marketing-Science-Power dahinter, auch AI gestützt, die dir belegbar macht, dass das funktioniert. Und das ist keine Blackbox, sondern ich bin da halt auch bereit, in den Wettstreit mit anderen Plattformen zu gehen. Das hat dann wieder zu der Conclusio geführt, dass halt viele gesagt haben, okay, diese Zeit der Kanaldiversifizierung, ja, das ist jetzt die Sicht der amerikanischen Agenturen, die ist halt ein Stück weit vorbei, weil wir so effizient arbeiten müssen, dass es eigentlich nur einen Push-Kanal und einen Pull-Kanal gibt. Ja, und der eine Pull-Kanal ist Google und der andere Push-Kanal ist Meta. Und alles, was wir irgendwie auf Pinterest, Snap, X, TikTok, wie auch immer gemacht haben, das war alles irgendwo Test and Learn, hatte aber nie den Reifegrad, dass wir da irgendwie all-in gegangen sind. Und deswegen haben wir, ist so dieses Effizienznarrativ auch dann entwicklungsfördernd auch. Wir haben halt eine sehr konsolidierte Betrachtung auf zwei Plattformen und den Rest lassen wir erstmal außen vor. Fand ich auch eine spannende Sicht, weil es nicht so dieses, ja, wir testen das mal aus und dann gucken wir, was funktioniert, sondern wir lassen das Testen sein. Effizienz ist das Thema, die zwei Plattformen, go.
Das ist, hier müssen wir natürlich sagen, das ist jetzt eine Perspektive, die wahrscheinlich nicht jede Plattform jetzt in der Form jetzt unterschreiben würde.
Ja, das waren die Agenturen halt, die das
bei
ganz Meta selber.
Und das ist, ich fand auch noch ganz interessant, was du mitgebracht hast, nochmal im Hinblick auf die Perspektive, es deckt sich mit dem Measurement-Thema. Also, denn wir haben ja auch Brand Through Performance Lens, hast du als Narrativ nochmal mitgebracht. Und ein bisschen dahinter steht ja auch zum einen das Thema Messbarkeit, das kommt ja mit Performance mit, aber auch, und das ist ja auch was für große Marken immer gültig war, aber im Performance-Marketing irgendwie nie so gesehen wurde. Ich nenne es mal ultimative Wahrheiten des Marketings. Mhm. Du kannst, wenn du nicht wahrgenommen wirst, kannst du keine Werbewirkung entfalten. Wenn du nicht in einer bestimmten Frequenz wahrgenommen wirst, kann es auch nicht passieren. Punkt.
So. Du wirst schneller erinnert als vergessen. Nee, du wirst vergessen als erinnert. Den Satz habe ich mitgenommen nach Amerika von dir.
Von mir.
Ja. Es ist tatsächlich so, dass dieses ganze Thema Markenaufbau, klar, ne, wir waren auch vor 2 Jahren auf dem Performance Summit in Berlin und Charles von Meta hat damals Cases gezeigt, wo sie halt Conversion-Kampagnen gegen ein Setup getestet haben, Conversion-Kampagnen ergänzt um Reach-Kampagnen. wo man sagen muss, okay, wir unterschätzen halt teilweise auch einfach, wie intelligent diese ganzen Mechanismen sind, aber wenn ich halt eine Reach-Kampagne auf eine Conversion-Kampagne schalte, erreiche ich halt potenziell unintended User, die halt noch kein Kaufinteresse haben, die aber vielleicht relativ einfach dahin gepusht werden. Diese ganze Funnel-Logik, ja, die wir halt noch aus der Vergangenheit kennen, die kann die Maschine halt einfach jetzt automatisch AI-gestützt, ja, und da muss man halt auch einfach gucken, wie schnell adaptiert man so Dinge, weil auch das Thema, wie ergänzen wir denn unsere Setups, um welchen Kampagnentypen, um welchen Outcome zu generieren, wurde halt diskutiert und es ist krass zu sehen, dass die Plattform an der Stelle nicht so vertrauenswürdig ist mit ihren Empfehlungen, dass alle direkt sagen, jo, mach ich, sondern dass man das auch so 2-3 Jahre lang erzählen muss, bis der Markt das antizipiert und adaptiert. Ne? Und das ganze Measurement-Thema, klar, es wurde eine krasse Integration von Google und Meta gezeigt. Ja. Also auch da, auf einmal arbeiten die Plattformen zusammen. Es gibt über den Events Manager und GA4 die Möglichkeit, die Daten miteinander zu connecten. Das soll dazu führen, dass ich halt weniger nicht zugewiesene Sessions, Conversions und Co. in Google sehe. Da werden vielleicht auch Allianzen geschmiedet, wer weiß. Ja, aber das ist so ein Thema, was halt auch für uns spannend wird, ja, wo ich halt das mitnehme und sage, okay, wir setzen uns, also wir haben jetzt tatsächlich die ersten Ad-Accounts auf der Beta für das Thema und werden auch sicherlich zeitnah darüber sprechen, welche Effekte wir da sehen, aber das sind schon Dinge, wo ich einfach an allen Ecken und Enden gemerkt habe, die nehmen das total ernst und die wissen, dass sie aktuell auch in die Beweispflicht gehen müssen, dass es halt eine gute Investition ist, in diese Plattform zu investieren in Form von Werbegeld.
So, krass viel.
Ja, wer da Bock drauf hat, also wir haben tatsächlich zum Thema AI dann nochmal ein Webinar gemacht, das verlinken wir euch einfach in den Shownotes.
Ja.
Das war mit Meta zusammen, also da gab es auch nochmal mehr Insights zu den Produkten und schöne Animationen, wie das auch aussieht. Und da seht ihr auch die Produktroadmap. Also sollte euch das interessieren, könnt ihr euch das im Real Life dann in Nerds TV nochmal geben. und ansonsten, ja, wenn ihr Fragen dazu habt, wir haben ganz, ganz viel erlebt. Es wird eine Wiederzusammenkunft aller beteiligten Agenturen dieses Trips in Köln geben, am 16.09. auf dem Adscamp. Also alle relevanten Indie-Agenturen, die jetzt auch auf der Meta-Tour im Silicon Valley da waren, trefft ihr auf dem Adscamp in Köln, inklusive uns. Und Meta selber wird auch da sein. Und ich gehe sehr, 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 sehr stark davon aus, dass das Thema Generative AI und was passiert in den Produkten für Q4, Black Friday und Weihnachten, eines der Themen wird, worüber diskutiert, gesprochen und gefachsimpelt wird. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr am Start seid.
Denn es gibt noch ein paar wenige Tickets, um das einmal kurz zu sagen, die ihr einfach über die Webseite adscamp.de beziehen könnt.
So sieht's aus.
Ganz einfach.
Wir planen jetzt mal unseren nächsten Trip. Ich habe eben eine Einladung für London bekommen. Da darf dann jemand anderes aus dem Nerdiversum hin.
Wen schicken, da wird sich das Glücksrad drehen.
London ist auch eine geile Stadt und dann werden wir hier auch in dem Podcast wieder einen kleinen Reisebericht euch geben und euch ein paar Insights aufbereiten. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, ihr dürft uns bewerten und ich habe auch was mitgenommen, was Meta propagiert. Feedback is a gift, wir freuen uns auf euer Feedback. Das ist ein Geschenk. Wir fragen euch, was können wir besser machen? Auch wir löchern euch mit Fragen. Was interessiert euch? Welche Cases sollen wir fürs Mikrofon bekommen? Schreibt uns, bewertet uns und wir freuen uns auf Feedback jeder Art und bedanken uns fürs Zuhören.
Tschö.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.